Er ist ein akustischer Universalist, Komponist und Hörspielmacher, Theaterdenker und Filmeerfinder, ein Meister des Skurrilen, so liest man über ihn. Oder, so hat es die Frankfurter Allgemeine Zeitung einmal in überschwänglicher, sich selbst übertrumpfender Begeisterung formuliert, er ist, ich zitiere, ein produktiver, experimentierfreudiger, unorthodoxer, engagierter, gründlicher, skeptischer, provozierender, intellektueller, offener, visionärer, von der Tradition ausgehender, das heißt von ihr sich wegbewegender Künstler und in all dem vielleicht sogar der radikalste seiner Generation. Diese Aufzählung, die klingt ja eigentlich selbst schon wie der Text zu einer grandiosen Arie. Angenommen, Sie wollten das komponieren. Was für eine Musik hören Sie dazu? Was für eine Stimmfarbe, was für eine Tonart?
Eine ganz einfache Musik, nicht wahr? Weil man muss eine Balance finden zu der Semantik dieser Worte. Ich weiß nicht, ich habe mein Leben lang gearbeitet, natürlich sehr intensiv, aber ich habe mich nicht mit einer Kagel-Ideologie beschäftigt, sondern ich ließ die Sachen fließen und meine Imagination und meine Neugierde agieren. Und das ist das Wichtigste. Ich habe nicht versucht, das, was ich tue, im Voraus zu belasten mit einer überdeutlichen Ideologie. Das habe ich nicht gerne.
Interpreten brauchen Kategorien oder Schubladen oder haben sie besonders gerne. Und insofern haben es Interpreten mit dem Reichtum und der Vielseitigkeit ihres Werkes auch ganz besonders schwer. Wenn sie dann fragen nach der Folgerichtigkeit und Konsequenz innerhalb ihrer eigenen künstlerischen Entwicklung, das hat ein Musikwissenschaftler mal unvorsichtigerweise getan, so haben sie geantwortet, ich sehe eher eine nichtlineare Unsystematik in der Entwicklung meines Werkes. Es ist natürlich herrlich schlagfertig formuliert und entlarvt im Grunde genommen schon die ganze Frage als unkünstlerisch und amusisch. Ich will es deshalb mal einfacher machen. In welcher Phase dieser nichtlinearen Unsystematik befinden Sie sich denn gerade, Mauricio Kagel? Was liegt auf Ihrem Schreibtisch? Womit beschäftigen Sie sich?
Gerade bin ich praktisch in den letzten Takt eines Stückes, was mich mein Leben lang beschäftigt hat. Und zwar, es heißt Divertimento mit einem Fragezeichen. Es ist ein Auftragskomposition der Donaueschinger Tage für Neue Musik. Und es gibt keine Handlung, aber es gibt einen Zustand. Und der Zustand ist, dass die Musiker etwas anderes spielen als das, was der Dirigent dirigiert. Und in diesem Stück passiert Folgendes. Die Musiker, es gibt einen Zustand des Aufstandes. Die Musiker stehen auf, die lesen zum Beispiel Comics. Das ist nicht meine Erfindung. Ich habe meine Proben immer wieder gesehen und auch bei Proben anderer Orchester, dass Musiker, die haben vielleicht 40 Takte zu warten, dann lesen sie Bildzeitung. Aber sie spielen ganz pünktlich, wenn sie einsetzen. Ja, aber diese Dichotomie zwischen höchster Konzentration und gebrochene Konzentration, das hat mich immer interessiert. Denn Musik ist eine Kunst, die nicht erlaubt, dass sie sich nicht konzentrieren. Sie können nicht mit linker Hand spielen. Dann spielen sie eben schlecht oder mäßig. So, es gibt unzählige Aspekte dieses nicht mitwirken wollen unter den Dirigenten. Aber das wird nicht nur szenisch gelöst, sondern musikdramaturgisch gelöst. Das ist die Schwierigkeit des Stückes. Dass sie vermitteln die Zustände, die sie andeuten, szenisch, durch eine richtige Musik, die natürlich sehr subjektiv ist. Und Subjektivität und Fokussierung der Subjektivität mit Mitteln der Objektivität ist etwas, was mich natürlich wahnsinnig interessiert.
Ihr Kollege, der Komponist und Dirigent Pierre Boulez, hat einmal gesagt, die Frage, wie viel Geheimnis birgt ein Kunstwerk, das sei für ihn die Kategorie, nach der er gewissermaßen die Qualität von Kunst und auch von Musik messe. Können Sie ihm da folgen?
Ich glaube, Musik selbst ist ein Geheimnis. Ich habe einmal behauptet, und das war nicht nur humorvoll gemeint, dass ich Komponist geworden bin, weil ich wirklich nicht wusste, was Musik ist. Ich habe mich angelehnt an einen Satz von Freud, nicht wahr, über Ärzte. Dass Viele Personen werden Ärzte, weil sie Angst haben, krank zu werden. Also man kann nicht erklären, was Musik ist. Jede objektive Begründung hat eigentlich etwas zu tun mit Stil, mit Musikstil. Was ganz wichtig ist in der Musik, ja, eine Art ethischer Fluss. Ja, das, was wir bei Schubert lieben zum Beispiel. Ja, da merken wir, dass es gibt eine ganz tiefe Kommunikation mit dem Hörer. Und die wird erreicht, weil der Komponist sich offenbart. Er öffnet sich. Er schließt sich nicht. Es ist das, genau das Gegenteil von Hermetik.
Ist es vermutlich auch das, was Sie immer gern bezeichnet haben als aufrichtige Musik, Mauricio Kagel?
Ja, Aufrichtigkeit ist für mich ganz elementar. Ich war vor kurzem in Skandinavien und dann so ein Roundtable-Gespräch und für junge Komponisten, was kann ich junge Komponisten empfehlen? Und ich sagte nur ein Wort, Aufrichtigkeit, Aufrichtigkeit. Nicht versuchen, die Moden nachzuahmen und das zu schreiben, was vielleicht Kritiker gerne hören wollen. Das ist nicht der Weg. Der Weg ist in sich hineingehen. Es gibt eine Disziplin, die heißt Spirologie. Das ist Menschen, die in Höhlen gehen und untersuchen und so weiter. Wir können mit uns selbst Spirologie machen. In unseren eigenen Höhlen gehen und da sehr viel finden. Etwas, was ganz wichtig in der Musik ist, finde ich, ist die Frage der Ästhetik. Aber die Ästhetik ist eigentlich nicht veränderbar. Die Ästhetik ist schon bei den Definitionen, die bei den Griechen vorhanden sind, sind heute auch gültig. Das bedeutet, sie können sie anders beleuchten, aber die Grundfragen bleiben immer die gleichen.
Komponieren, so haben Sie einmal gesagt, ist vielleicht die langsamste Kunst überhaupt, langsamer sogar als Malerei oder Schreiben, das reinste Mittelalter. Wie beginnt's? Mit einem Einfall, einer Skizze?
Meistens mit einem Einfall oder mehrere. Ich habe seit Beginn meiner Arbeit immer ein Tagebuch geführt. Und das sieht zum Teil sehr minutiös, zum Teil sehr chaotisch, je nachdem, wie dringend mein Gefühl ist, dass ich sofort notieren muss. Es spielt sich meistens, wenn ich liege. Und zwar, es ist nicht nur Träumen mit dem Stück, sondern ein Zustand, wo Sie relativ frei sind von körperliche Gefühle, von Gehen, von Essen und so weiter. Also, wo der Körper immer weniger wichtig ist, dann sind für mich sozusagen die Gedanken gewichtiger. Ja? Und die Imagination läuft sehr, sehr schnell. Und ich habe sehr viele Gedanken. Also ich notiere das, weil ich fürchte, ich werde vergessen. Und manchmal sind diese Einfälle sehr alt. Und die Einfälle veraltern nicht. Das ist das Interessante. Weil sie sind nicht stilistisch belastet. Sie sind sozusagen wie eine algebraische Rechnung. Sie haben keine Tendenz. Ich glaube, der schönste Moment des Komponierens ist, wenn man nicht an das Stück arbeitet, sondern wenn man sie erfindet. Alles andere ist wirklich Schweiß und viele, viele, viele Stunden. Sie müssen wissen, nicht wahr? Ein Crescendo-Orchester, das vielleicht in 15 Sekunden geschieht, wird erfüllt vielleicht mit 2000 Töne, 3000 Töne, die müssen Sie schreiben. Das dauert vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Wochen. Also es gibt wirklich keine Relation zwischen wirkliche Zeit und kompositorische Zeit, die sie investieren.
Was passiert, wenn die Musik, die Sie komponiert haben, zur Aufführung gelangt, wenn Sie sie zum ersten Mal auf der ersten Probe hören, wenn also gewissermaßen die innere Musik zum Klingen gebracht wird? Gibt es häufig dann den Moment, dass man sagt, man muss noch mal korrigieren, die Proportionen stimmen nicht? Was passiert da für Sie, wenn Sie es zum ersten Mal wirklich hören?
Also das ist das Aufregendste von allem. Die erste Probe eines Musikstückes, die Sie selbst komponiert haben, das ist ungeheuer als Erlebnis. Es kann die Bestätigung sein, dass Ihre Intuition, dass vielleicht hier oder da nicht richtig ist, sich offenbart. Gleichzeitig erleben Sie die letzte Wahrheit Ihrer Erfindungen. Und es ist sehr geheimnisvoll, wenn Sie in eine Probe kommen, die Musiker die Instrumente da haben oder sie auspacken und plötzlich diese Instrumente klingen. Es ist alles immer wieder, es klingt banal, es ist überhaupt nicht banal. Es ist wirklich etwas Magisches, dass die Instrumente alle haben eine Seele und diese Seele muss angesprochen werden, muss richtig angesprochen werden, damit diese Instrumente zur Geltung kommen. Aber das ist noch nicht die Komposition. Die Komposition beeinflusst diese Instrumente, weil die Komponisten bemühen sich, durch diese Instrumente und die Interpreten zu kommunizieren. Das ist das A und O. Sie müssen erreichen diese Kommunikation mit dem Zuhörer, sonst sind sie obsolet. Brauchen sie gar nicht zu komponieren. Natürlich finde ich immer was. Natürlich korrigiere ich. Und ich korrigiere mit Vergnügen, weil ich glaube, Komponisten, die nicht fähig sind, ihre eigenen Fehler zu hören, sind taub. Für mich ist ganz wichtig, Tempi und die Lautstärke der Instrumente, da mache ich immer was. Zum etwas schneller, etwas langsamer, etwas lauter, etwas leiser. Ist absolut notwendig. Es gibt jetzt eine neue Ausgabe der 6. Sinfonie von Mahler mit 50 Seiten Korrekturen. Mahler hat das Stück verkauft an den Verleger mit einer Bedingung, dass er immer korrigieren darf. Der Verlag ist fast kaputt gegangen. Nach jeder Aufführung hat er korrigiert, bis Ende, fast bis zu seinem Tode. Und seine Dirigierpartituren sind natürlich Wunder an diesen, ja, an die Dringlichkeit der Korrektur. Ja, mit Rot, mit Blau, mit Schwarz. Ja, er musste verbessern. Ja, ich finde das ganz wichtig, weil auch wenn wir technisch sehr viel wissen, wie etwas zu erreichen ist, wie es etwas gut klingen soll, es bleibt immer etwas offen, Fragen, die man klärt, erst wenn man das Stück hört. Thank you.
Mauricio Kagel, das erste Stück aus der großen Komposition Tanzschule von Ihnen, Entrée heißt dieses Stück. Ich musste beim Hören an einen Satz von Ihnen denken. Mein Metier ist die Tradition, haben Sie einmal gesagt. Irgendwie fällt einem das beim Hören dieses Werkes ein. Palimpsest wäre noch ein zweites Stichwort, das mir dabei einfiele.
Palimpsest war eine meiner ersten Kompositionen noch in Argentinien. Weil ich glaube, Tradition ist ein Palimpsest, nicht wahr? Wenn man kratzt die Oberfläche, man findet eine zweite Schicht und dahinter eine dritte, eine vierte. Das hat mit Archäologie zu tun. Kunst hat überhaupt mit Archäologie zu tun, weil unsere Erinnerung so modelliert ist, nicht wahr? Wenn wir kramen in unserer Erinnerung, wir finden immer etwas, was versteckt ist hinter andere Eindrücke und Gefühle und Erinnerungen. Und wenn ich von meinem Metier ist die Tradition spreche, ist, weil die Tradition ist der Nährboden für was Neues. Neuerungen entstehen nicht von alleine. Es gibt keine Neuerung ohne Beziehung zu etwas, was alt ist. Sonst würde es sich nicht erklären. Es gibt ein Missverständnis zwischen Modern und Postmoderne. Postmoderne ist nicht die Negation der Moderne, ist die Bestätigung der Moderne mit anderen Mitteln. Und Tradition ist per se nicht was Konservatives. Es mag sein, dass konservative Gedanken einen Teil der Tradition besetzt haben, aber das hält sich nicht. Weil immer wieder kommen Künstler, Komponisten, Schriftsteller, Maler, die ab obo beginnen, noch einmal von vorne beginnen und noch einmal alles neu durchdenken. Aber am Ende stellt sich heraus, dass sie in eine sehr große, sehr lange Tradition des Ab-Anfang-Denken sind. Vielleicht bin ich auch dabei.
Kann man das vielleicht noch genauer beschreiben am Beispiel dieser Komposition Tanzschule? Da gab es doch durchaus etwas wie ein konkretes Vorbild, das zumindest den Anstoß, die Idee sozusagen, den Einfall ausgelöst hat.
Ja, es gibt ein Buch von einem italienischen Choreografen, einen venezianischen Choreografen, der hieß Vittorio Lambranzi, der 20 Jahre lang in Dresden und Böhmen gearbeitet hat. Und gegen Ende seines Lebens hat er ein Buch verfasst mit etwa 200 Zeichnungen, die ein Freund von ihm aus Nürnberg, Buchelt hieß, eingraviert hat. Und er hat alle Posen selbst gemacht. Aber das Erstaunliche von Lambranzi ist seine These, dass alles in dieser Welt getanzt werden kann. Alle Berufe können dargestellt werden durch Tanz. Und das sagt er zu einem Zeitpunkt, wo am Hofe eigentlich nur Galanterien möglich waren. Er war so etwas wie Pina Bausch des 18. Jahrhunderts und revolutionierte auf seine Weise die Tanzdarstellungen. Natürlich vergessen und man weiß nicht mehr, wer das war. Und von dem Buch gibt es vielleicht 5 Exemplare in der Welt. Einer ist in München, einer ist in Dresden, in New York, Prag und vielleicht in Italien, bin ich nicht sicher. Und ich war so Mitte der 70er Jahre eingeladen, in die DDR Konzerte zu machen. Das hat mich sehr gefreut und es war wahnsinnig aufregend für mich, weil die Menschen dort hatten wirklich Appetit auf neue Musik und war alles ausgesprochen. Freundlich ist falsch zu sagen, nicht wahr? Aber die Notwendigkeit Neues zu hören. War für mich, für uns, für Komponisten aus dem Westen wohltuend. Und ich bekam DDR-Geld, die man natürlich nicht in den Westen bringen kann. Und ich hier praktisch wertlos war. Also ich nahm mein Honorar, ging in eine Musikalienhandlung und sagte, hier, das ist es, ich will dafür Bücher. Und es war ein Reprint von Lambranzis Buch. Und erstaunlicherweise, unter jeder Zeichnung gab es eine kleine Melodie. 6 Takte, 8 Takte, vielleicht 12, 16. Die Melodie wurde eingraviert von Buchelt. Aber er kannte keine Musik. Und Lambranzi wahrscheinlich auch, Notenschreiben war ihm fremd. Also die Melodien waren voller Fehler. Ich war unglaublich glücklich, weil ich Fehler sehr konstruktiv finde. Und ich nahm diese Melodien, einige Melodien, und begann sie weiter zu entwickeln. Ja, manchmal aus 16 habe ich 132 Takte geschrieben und die Fehler alle wortwörtlich genommen, sodass aus einer Musik aus Anfang des 18. Jahrhunderts, das immer sehr sittlich ist, etwas ja, Unsittliches geworden ist. Ich habe es instrumentiert, es gibt Teile mit Gesang und das Ganze wurde ein Ballett. Es wurde in Wien, an der Wiener Stadtoper, uraufgeführt und dann hat Kilian in Holland es gemacht und es ist, ich glaube, eine der schönsten Produktionen meines Lebens. Er hatte Lambranzi multipliziert. Es gab 3 Lambranzis im Stück, alles in Schwarz-Weiß und seine Truppe, das ist das Netherlands Tanztheater, der sehr berühmt ist und sehr konsequent in seine Choreografien. Da gibt es keine parfümierte Moderne, da gibt es wirklich eine konsequente Moderne. Das ist, was ich so sehr liebe. Und das ist das Stück.
Thank you.
Morisukage, geboren sind Sie am 24.12.1931 in Buenos Aires. Ihre Eltern waren nach Argentinien gekommen aus Russland auf der Flucht vor den Judenpogrom. Wann war das genau? Wann sind Ihre Eltern nach Argentinien gekommen?
Ja, es ist kurz nach 1920, nicht wahr?
Sie haben über den Tag Ihrer Geburt später, ich glaube, um sich selbst ein Geburtstagsgeschenk zum 60. Geburtstag zu machen, haben Sie auch eine Komposition gemacht. 1991, nämlich den 24.12.1931 heißt dieses Stück. Dafür sind Sie in Bibliotheken und Archive gestiegen, haben in alten Zeitungen gestöbert und danach gesucht, was alles an diesem 24.12.1931 passiert ist. Hat diese Recherche den Blick auf Ihr eigenes Leben, auf Ihre eigene Biografie verändert?
Nein, aber Wissen belastet nicht, nicht wahr? Ich habe meine Mutter mehrmals gefragt, was ist am 24. Dezember passiert, also historisch. Und sie sagte, schau, im Kreissaal kann man keine Zeitungen lesen, nicht wahr? Das fand ich sehr schön, aber es hat mich immer wieder beschäftigt. Nur die Neugierde war sehr alt. Die Idee, ein Stück damit zu komponieren, kam viel später. Und da entdeckte ich Verschiedenes. Zum Beispiel im Vatikan passierte etwas in der Bibliothek, war ein Feuer ausgebrochen, was ich unglaublich finde, weil die Bibliothek im Vatikan, ich kenne einiges. Wenn ich in Rom bin, bin ich immer im Vatikan und besuche die, zum Beispiel die Musikmanuskriptabteilung, weil man kann sich gar nicht vorstellen, was da ist. Also byzantinische, koptische Notationen, Manuskripte, die von einer Schönheit und von einer, ja, das ist es in der jüdischen Tradition das Gleiche, in der islamischen Tradition das Gleiche. Zum Beispiel in der jüdischen Tradition, man darf keinen Fehler machen, sonst muss man von vorne beginnen. Stellen Sie sich vor, wenn Sie den Talmud abschreiben, machen Sie einen Fehler und dann müssen Sie wieder anfangen. Also die Strenge, im Islam das Gleiche, in der katholischen Kirche das Gleiche, nicht mit dem Beginn, sondern die Strenge, die Liebe und die Konzentration sind so erstaunlich, was diese Manuskripte ausstrahlen. Also ich bin immer da. Und ich erfahre, am 24. Dezember 1931 war ein Feuer ausgebrochen im Vatikan. Aber nicht nur das. In Buenos Aires gab es historisch ganz wichtig einen Aufstand in ein Gefängnis. Der Aufstand war nicht normale Kriminelle, sondern waren alle politische Gefangene. Und das war der Beginn eine wirkliche Revolution im Denken in Südamerika. Das war am 24. Dezember. Dann gab es etwas absolut Unglaubliches. Die erste fernbediente Kommunikation zwischen Orient und New York. Und zwar ein Bischof Bridgman drückt auf einen Knopf in Jerusalem und es klingt in New York Weihnachten. Nur, hier war es 6 Stunden früher. Das bedeutet, diese ganzen Ereignisse waren je nachdem, nach europäischer Zeit, am 23. oder am 25. Dezember. Also ich begann, die Zeitungen von damals auch entsprechend zu untersuchen. Und ich habe von 23, 24 und 25 genommen, weil es gab eine, sozusagen, die Relativität, diese Zeitverschiebung.
Wenn man sich die Kindheitswelt, Ihre Kindheitswelt in Buenos Aires vorstellt, so muss man sich auch klar machen, dass dieses Buenos Aires in den 40er Jahren eine unglaublich faszinierende kulturelle Metropole ist. Also wenn man sich klar macht, wie viele große Musiker Sie als Heranwachsender in Buenos Aires erleben konnten. Fritz Busch, Erich Kleiber, Furtwängler, Karajan und viele, viele andere waren dort als Dirigenten zu hören. Und dann sind wir nur bei den Dirigenten. Viele andere große Interpreten könnte man auch noch nennen. Also ein reiches, blühendes Leben, das natürlich damit zu tun hat, dass dieses Buenos Aires eine Stadt war, in der sich viele Immigranten aus Europa trafen. Die jüdischen Immigranten auf der einen Seite, auf der anderen Seite kamen aber auch später, spätestens 1945, noch ganz andere Deutsche nach Argentinien. Können Sie sich erinnern an Auseinandersetzungen, wenn diese beiden Gruppen aufeinandertrafen, jüdische Immigranten und später die Nazis, die aus Deutschland geflohen waren?
Also die ersten, die ich gesehen habe, ich war vielleicht 10 oder 11 Jahre und verbrachte, wie viele andere Kinder aus deutschen Familien, in eine Sommerkolonie die Ferien. Und ich weiß nicht, ob Sie den Namen gehört haben, es gab ein Schiff der deutschen Marine, Graf Spee. Und er wurde vor Montevideo bombardiert von den Engländern und ist gesunken, ja. Und Argentinien, die war damals schon militärisch regiert, war sehr deutschfreundlich und hat alle diese Offiziere und Matrosen aufgenommen und sie durften in Argentinien freilaufen. Und in dieser Kolonie, in der Provinz Córdoba, waren die Kinder der deutschen Juden auf einer Seite des Schwimmbassins, auf die andere Seite waren die Offiziere und die Matrosen der Graf Spee, die hatten, sehr viele haben die Swastika eintätowiert am Arm. Es war gespenstig und wahnsinnig lustig, nicht wahr? Und natürlich waren sie kinderfreundlich und sie wussten, wer wir waren und wir wurden auch aufgeklärt. Es gab sozusagen eine Intente Cordiale, artig zu sein. Für Kinder nicht schwer, für die Matrosen der Graspe und die Offiziere, vor allem die Offiziere, sozusagen befreit von der Gestapo, eine Ehrensache. Darüber kann ich sehr viel erzählen. Es gibt natürlich etwas bei den deutschen Juden, schon seit dem 19. Jahrhundert, dass sie deutscher als sie Deutscher waren, dass sie deutschnationaler waren, das ist kein Geheimnis. Mein Schwiegervater, vielleicht mit 2 Eisenkreuze, war natürlich deutschnationaler. Monarchisten, ja, das ist ganz klar. Die Monarchie war stabiler als die Republik. Gleichzeitig waren sehr viele jüdische Denker links und erfanden natürlich durch die Soziologie, die kritische Theorie, Politwissenschaften und so weiter. Sie gründeten eine beunruhigende Wissenschaft insgesamt, die das konservative Deutschland nicht wollte. Erich Mühsam, Toller, beide Zweigs, Arnold mehr als Stefan. Es ist wirklich ungeheuer, ab 1880, die Anzahl an deutsch-jüdischen Schriftstellern. Das ist wirklich unglaublich, was sie geleistet haben mit der Sprache und mit einer ganz kritische, aber nicht verkrampfte Haltung gegenüber Missständen. Also Hochachtung.
Was bedeutete es innerhalb Ihrer Familie, als Sie aufgewachsen sind als Kind? Wann hat man Sie, wie Sie gerade sagten, aufgeklärt, was es bedeutete in dieser Zeit, ein Kind jüdischer Eltern zu sein? Was es bedeutete, ein Immigrant zu sein? Was für Geschichten die deutschen Juden hinter sich hatten, die Gott sei Dank mit dem Leben davongekommen waren, die aus Deutschland gekommen waren. Was hat man ihnen erzählt und wann haben es ihre Eltern erzählt?
Zunächst wenig. Wissen Sie, Judentum hat mit Ethik zu tun und nicht so sehr mit Glaube. Das ist ein Thema, das ist sehr kompliziert. Juden gehen normalerweise gar nicht in die Synagoge. Sie haben keinen Oberpriester, sie haben keinen Papst. Das Einzige, was wichtig ist, sind die moralischen und ethischen Prinzipien ihrer Religion, die fast wichtiger sind als an Gott glauben. Gott ist ein Abstraktum, aber die Formulierung von ethischen Prinzipien, ja, die 10 Gebote, das ist etwas sehr Konkretes. Wenn Sie schon 5 respektieren, dann sind Sie ein sehr guter Mensch. Und das ist wirklich der Punkt, der für Juden, die die Religion praktizieren, und für Juden, die sich jüdisch fühlen, aber die Religion nicht praktizieren, genauso wichtig ist. Meine Familie war auch nicht religiös. Sie hat aber respektiert die hohen Feiertage. Das ist etwas, was Sie sehr, sehr häufig finden werden. Warum? Weil die hohen Feiertage eine Form ist des Zusammenkommens. Man isst zusammen, das ist überhaupt ganz wichtig. In allen Religionen ist das Essen ein Ritual, das behalten werden muss, weil man glaubt an die Verwirklichung religiöser Prätexte. Ja, also wenn Sie einen Monat fasten, wo Sie jeden Abend essen, aber es heißt Fasten, am Ende wieder groß essen, glauben Sie, dass Sie respektiert haben religiöse Prinzipien. Das ist nicht wahr, aber Sie glauben daran. Bei den Juden gibt es das Gleiche, nicht wahr? Es gibt einen Tag, Yom Kippur, wo sie fasten den ganzen Tag, und nachher ist Völlerei an der Tagesordnung. Das finde ich auch ganz interessant, nicht wahr? Die Beziehung zwischen Glaube und Nahrung, wie das geregelt ist, das ist eine Choreografie für sich.
Ich kehre jetzt nochmal zurück, Mauricio Kagel, in die Kindheitszeit in Buenos Aires. Sie haben mal einen wunderbaren Text geschrieben, in dem ja eigentlich die erste Begegnung auch mit dem Klavierunterricht auftaucht. Da beschreiben Sie nämlich, wie Sie als 4-Jähriger auf der Schwelle stehend beobachtet haben, Ihre größere Schwester, die unterrichtet wurde am Klavier. Ich glaube, die Schwester ist da schon 12 Jahre alt. Sie sind 4 Jahre alt, können noch nicht lesen. Und Sie wurden regelrecht auf die Türschwelle verbannt, weil Sie sonst den Unterricht störten. Was hat Sie damals so fasziniert an der Musik, an dem Instrument?
Es hat mich natürlich fasziniert, dass ich es nicht könnte und jemand anders es gelernt hat. Und neu war für mich, dass eine Person vermittelte diese Kenntnisse. Ja, es war natürlich eine Klavierlehrerin da und sie führte, wie man Akkorde spielt und so weiter und so weiter. Ich glaube, ich möchte es nicht intellektualisieren jetzt, aber etwas, was mich später auch beschäftigt hat, ist die Vermittlung von Wissen. Ich war hier in Köln, ich weiß nicht, 27 Jahre lang Lehrer, und an diese Frage konnte ich nicht vorbei. Also die Verpflichtung, Wissen zu vermitteln, weil sie mehr wissen als ihre Schüler. Also zum Beispiel versuchen zu entdecken, wie ein Student denkt, was ist für ihn notwendig, was kann er als Balance pflegen, weil es gibt ein Wissen ohne zu wissen. Orson Welles hat das in einem Satz gesagt: Die filmische Kunst kann man in einer halben Stunde lernen. Das ist es. Wenn Sie begabt dafür sind, dann tragen Sie ein Wissen, was Sie nicht wissen. Und das habe ich in meiner Klasse auch an der Musikhochschule in Köln über Neues Musiktheater immer wieder versucht, zu vermitteln zwischen einer Grundsatzbegabung des Studenten und das, was er braucht, um diese Begabung zu entwickeln. Das ist, glaube ich, das ist alles.
Sie selbst haben viele Lehrer auch gehabt, Mauricio Kagel. Aber anders, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Manchen unserer Hörer, ja, wird es verblüffen, wenn er hört, dass Sie, als Sie sich beworben haben am Konservatorium in Buenos Aires, abgelehnt worden sind, aber ganz andere faszinierende Lehrer gefunden haben. Schriftsteller zum Beispiel wie Borges, Gombrowicz haben Sie auch kennengelernt. Sie haben sicher ganz hervorragende Klavierpädagogen als Lehrer gehabt. Und Sie hätten sich immer gewünscht, unterrichtet zu werden von Arnold Schönberg, woraus leider Gottes nichts werden konnte. Was haben Sie erhofft oder was haben Sie geglaubt, von ihm lernen zu können?
Also außer seine Kompositionen habe ich seine Harmonielehre in den Händen bekommen und ich war erschlagen von der Konsequenz seines Denkens und von, vor allem von etwas, was ich wirklich so von einem Unterrichtswerk nie gesehen habe, eine diskursive Methode. Er selbst begründet dies mit den Anregungen, die er von seinen Schülern bekommen hat. Das ist wirklich vortrefflich gesagt, weil ich habe später gemerkt, dass ich an den Fragen meiner Studenten immer gelernt habe, weil ich musste nochmal die Begründung für ganz bestimmte musikalische Phänomene und Ereignisse und Entwicklungen finden, worüber ich nie gedacht habe. Fragen, die zum Teil ganz einfach und naiv waren, aber eröffneten so eine ganze Welt wieder von Fragen. Und als ich diese Harmonielehre las, dachte ich, ich möchte mit diesem Mann einmal arbeiten. Auch ich war erschlagen von der Konsequenz, wie er geschrieben hat für die Instrumente. Zum Beispiel, er war kein Pianist, er war ein Geiger. Aber seine Klavierkompositionen sind unglaublich kohärent und logisch geschrieben, als wäre er ein Pianist. Das bedeutet, die musikalische Intuition und sein Wissen haben sozusagen eine Balance gefunden. Das ist ideal.
Ich habe es gerade schon stichwortartig angedeutet. Auch darüber könnte man ganz ausführlich sprechen, über die Beziehung, die Mauricio Kagel zum Film und zum Kino hat. Das beginnt auch wiederum ganz früh. Dem Elternhaus gegenüber lag ein Filmstudio. Das heißt, als Junge und junger Mann konnten Sie da schon ein bisschen eintauchen in diese fremde Welt. Sie haben als Komparse ein bisschen schnuppern dürfen. Und Sie haben später dann als erwachsener junger Mann auch selbst mit Filmen gearbeitet. Sie waren Mitbegründer der argentinischen Cinemathek. Alles nur Stichwörter. Man könnte zu jedem Stichwort ganz, ganz viele Geschichten erzählen. Davon bin ich überzeugt. Mich interessiert, was glauben Sie, was ist das Inspirierende für einen Komponisten an der Filmkunst? Was war es, was Sie da so angesteckt hat? Was kann man dort lernen? Ist es auch das Erzählen durch Montage zum Beispiel, das Erzählen auf verschiedenen Ebenen, Bild und Ton? Was hat Sie da so infiziert?
Ich glaube, es gibt eine Parallele und die ist so ganz grundsätzlich. Ist das, die Filmkunst kann nicht ohne Montage auskommen. Also man hat in den 60er Jahren begonnen, lange Einstellungen zu machen. Die könnten 30, 40 Minuten, die Kameras wurden weiterentwickelt und plötzlich wie Video heute. Also sie können unendlich lang Aufnahmen machen. Und dann die Filmemacher haben begonnen, statische Kameras zu machen und laufen lassen. Aber diese Negation der Montage ist eine Ausnahme. Und Montage ist etwas, was mit der musikalischen Komposition sehr verwandt ist. Wir montieren Töne zu ganz gewissen musikalischen Abläufen. Filmische Kunst ist eine zeitliche Kunst. Und das ist die ganz große Verwandtschaft zur Musik. Wenn man das weiter verfolgt, theoretisch, dann findet man unwahrscheinliche Formen der Entwicklung von beiden und der Kombination der Variation. Das hat mich fasziniert. Das hat mit Bildinhalt überhaupt nichts zu tun. Das hat einfach mit der Tatsache zu tun, dass die Montage von Bildern beruht auf eine subjektive Wertung des Inhalts. Wie lange wird der Zuschauer ertragen, wenn ein Schauspieler nicht spricht und nur schaut in die Landschaft?
Ich will, damit wir wenigstens so einigermaßen unseren Hörern noch den Überblick gestatten über die reiche Biografie, die sie nun einmal haben, und auch die Vielzahl der Begabungen und die Vielzahl der Stationen, die in dieser Biografie einfach vorhanden sind, wenigstens noch ein paar Daten nachtragen, auch wenn es um Stationen geht, Mauricio Kagel, die wir im Einzelnen gar nicht besprechen können. Sie sind 1957 nach Deutschland gekommen mit einem DAAD-Stipendium damals, nach Köln gekommen und, wenn man so salopp sagen darf, eigentlich damals hier hängen geblieben und leben bis heute in dieser Stadt. Es gab sehr früh Verbindungen zum Studio für elektronische Musik des WDR. Sie haben seit den 60er Jahren große, wunderbare Hörspiele auch für das Studio Akustische Kunst beim WDR gemacht. Also Sie sind regelrecht mit der Musik und akustischen Szene dieser Stadt verwachsen. Als Sie ankamen 1957, hatten Sie einen Stadtplan in der Tasche von Köln aus den 20er Jahren. Die Stadt werden Sie nicht wiedererkannt haben.
Nein, der Stadtplan war in Sepia gedruckt. Das war eine Lieblingsfarbe der 20er Jahre. Und heute sehe ich, es ist sehr, sehr lustig, wenn man solche Sachen nachdruckt und nicht diese Farbe nimmt, dann die Tragik wird noch tragischer. Sepia ist freundlicher. Jedenfalls, ich hatte so einen Plan, weil ich wollte wissen, in was für eine Stadt ich komme. Und das meiste war natürlich zerbombt und habe ich kaum etwas erkannt. Natürlich, der Dom war da. Köln war 1957 schon erstaunlich gewachsen. 12 Jahre nach Kriegsende, man kann sich gar nicht vorstellen, 12 Jahre nach Kriegsende, das war schon wieder eine blühende Stadt. Überhaupt, wie Deutschland sich regeneriert hat, darüber kann man natürlich Bände schreiben, hat man auch Bände geschrieben. Und natürlich politisch kontrovers und so weiter. Die ganze Auseinandersetzung zwischen CDU und SPD waren, ich würde sagen, viel grundsätzlicher als die von heute. Nicht, weil wir eine große Koalition haben, sondern die Belastung der Vergangenheit musste anders gemeistert werden. Es war schon sehr erstaunlich. Und für mich das Aufregendste war, dass Musik und Kunst schienen lebensnotwendig zu sein. Mein Stipendium war, um arbeiten zu können beim WDR Elektronisches Studio. Und es war eine Zeit, und ich verherrliche nicht die Vergangenheit, ich möchte das gar nicht, aber es war eine Zeit, und das gilt für uns alle, wo man glaubt, dass es nur vorwärts gehen kann, wie so oft nach Kriegen. Alles war offen. Es konnte nur vorwärts gehen, immer mehr und immer schneller. Und ich bedauere sehr, dass wir leben heute in Zeiten, die nicht ausgesprochen defaitistisch sind, aber wo Defaitismus auch wie eine Mode auf uns alle lastet. Das finde ich sehr schade, als Lebensgefühl.
Ich gehe mal ein Schrittchen zurück, weil dieses Wort in unserem Gespräch schon mal gefallen ist. Zu dieser Zeit, vielleicht etwas später, in den 60er Jahren, gab es allerdings auch durchaus so etwas wie eine Ideologie des Fortschritts und des Progressiven. Ein regelrechtes Dogma, wenn man so will, das sich sehr, sehr hart stellte gegen alles, was man für konservativ, wenn nicht gar reaktionär hielt. Sie haben sich schon sehr früh dagegen ausgerichtet und sehr früh das eigentlich sehr kritisch betrachtet, diesen blinden Glauben an den Fortschritt in der Kunst. Gibt es das überhaupt, Fortschritt in der Musik?
Ich glaube, dass die Moderne nicht besetzt werden kann von einer Ideologie, sondern die Moderne ist etwas, was nicht im 19. Jahrhundert beginnt und auch nicht im 15. Jahrhundert und auch nicht im 12. Jahrhundert, sondern Moderne ist sozusagen eine Form der Sichtbarmachung oder der Hörbarmachung von ästhetischen Phänomenen. Ich glaube nicht, dass man von Fortschritt und von Regression sprechen kann in der Musik, ohne Schuldgefühle zu haben. Schubert ist modern und gleichzeitig konservativ. Schönberg ist genauso konservativ wie modern. Brahms und so weiter und so weiter. Das ist etwas, was uns aufgewürdet wurde durch Adorno, Horkheimer, die kritische Theorie. Glauben, dass die Welt ästhetisch sich teilen kann in regressiv und fortschrittlich. Ich glaube nicht daran. Ich glaube, das ist eine Einengung der Sichtweisen.
Nun haben Sie Maurice Jokagel als zeitgenössischer Komponist aber immer wieder mit einem Problem, um nicht gleich zu sagen, mit einem Vorurteil und Klischee zu kämpfen, nämlich mit dem Vorurteil, das es schon sehr, sehr lange gibt, nämlich neue Musik sei schwer zugänglich, sei hermetisch, sei sehr schroff, nicht einfach zu hören, im Grunde nur etwas für Spezialisten. Und das ist eigentlich merkwürdig, wenn man sich überlegt, wir lesen Bücher von heute, wir gehen in Kinofilme von heute, wir besuchen Galerien, in denen Künstler von heute ausstellen, wir geben uns modern, nur bei der Musik ziehen wir, mal so pauschal gesagt, die Vergangenheit scheinbar vor. Woran liegt das? Mangelt es an Vermittlung und Aufklärung, was die zeitgenössische Musik angeht?
Ich glaube, das hat mit der akustischen Kunst, also nicht vom Hörspiel, sondern schrille Töne können wehtun. Einfach das. Zu laute, tiefe Töne sind störend. Wenn Sie ein Bild sehen, was Sie nicht gefällt, dann ist genügt, dass Sie 20 Grad nach links oder rechts schauen und Sie sehen das Bild nicht mehr. Musik verfolgt Sie. Sie müssen sie ausschalten. Komponisten sind nicht unschuldig, dass Musik zum Teil hermetisch ist. Gleichzeitig gibt es viele Komponisten, die kommunizieren wollen durch Musik. Ich gehöre dazu. Aber eines ist unwiderlegbar. Musik für Komponisten beginnt schon um 9 Uhr morgens am Schreibtisch, wird konsumiert im Konzert nach 19 Uhr durch Menschen, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Und die sich sehnen nach Harmonie in Anführungsstrichen. Aber moderne Kunst ist auf vielfache Weise beunruhigend. Es ist kritisch. Es hinterlässt Fragen. Er fragt selbst. Und es ist sehr schwer, eine Balance zwischen der Appetit nach Unterhaltung, was die Zuhörer haben, und die kritische Musik der Neumusik zu finden. Ich glaube, dass Musik grundsätzlich unterhaltend ist. Also eine Matthäus-Passion ist auch unterhaltend. Warum? Weil sie sich nicht langweilen. Allein die Tatsache, dass sie ein Musikstück hören von 2 Stunden, ohne sich zu langweilen, ist, dass sie unterhalten werden, im edlen Sinne des Wortes. Im Deutschen ist leider Unterhaltung verdammt worden. Es ist was Niedriges. Es ist überhaupt nicht Niedriges. Die Menschen brauchen Unterhaltung. Natürlich, sie brauchen nicht diese Kitsch-Unterhaltung im Fernsehen, diese ganz fürchterliche Sendungen, wo es sozusagen eine Peinlichkeit nach der anderen offeriert wird für Menschen, die erwachsen sind. Also 80 Millionen Menschen wären eigentlich Kinder ohne Verstand. Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie kann man so ein Volk verdummen durch diese Fernsehunterhaltung? Das ist keine Unterhaltung, das ist Verdummung. Aber Unterhaltung ist auch große Musik. Das sind sozusagen grundsätzliche Überlegungen zum Phänomen der neuen Musik. Nur man muss akzeptieren, dass Komponisten nicht stromlinienförmig komponieren. Und das braucht natürlich Aufklärung. Man muss die Zuhörer vorbereiten, aufklären, ihnen Material geben, Fragen beantworten, Fragen auch sozusagen kitzeln, damit sie ihre Neugierde oder ihre Ablehnung oder ihre Zustimmung formulieren können. Ich habe immer wieder erlebt, wenn Zuhörer sich überwinden in das grundsätzliche Schweigen, was zu hören, wenn sie das überwinden und formulieren etwas, fragen, dann sind sie schon sehr glücklich. Und wenn sie eine Antwort bekommen, die sie ernst nimmt, dann sind sie bereit, viele Dissonanzen in Kauf zu nehmen, weil sie verstehen, warum die Dissonanzen da sind. Musik ist eine ganz gefährliche Waffe. Das wusste man in der Politik. Und auch wenn sie unpolitisch sein will, sie hat eine politische Farbe, die man nicht negieren kann. Sie ist immanent.
Sie haben einmal, Mauricio Kagel, in einem Interview gesagt, wir sind Teil einer komplizierten Gesellschaft, wo Gesättigte und Ungesättigte unter dem gleichen Dach der Republik zusammenleben. Das war geäußert mit dem Blick auf die steigende Arbeitslosigkeit in diesem Land. Haben Sie nicht die Sorge, dass das auch einen Einfluss hat auf den Zugang zur Kunst, zur Kultur, zur Musik, dass im Grunde genommen die Musik möglicherweise nur noch das Privileg für die gesättigten Stände bleibt und ja die Unterhaltung, die Sie gerade als Verdummung bezeichnet haben, ist das, was übrig bleibt für die Ärmeren, also Repräsentationskultur auf der einen Seite, für die Besserverdienenden, billige Unterhaltung auf der anderen Seite?
Doch, ich habe natürlich diese Sorge. Wenn ich sehe im Fernsehen diese Unterhaltungssendungen, diese Peinlichkeiten, wenn ich sehe, was für Leute sitzen, es sitzen natürlich ältere Leute, sind Rentner, sitzen da, weil sie Zeit haben, missbraucht zu werden, ja? Zu applaudieren, wenn sie müssen und so weiter und so weiter. Ich habe doch die Befürchtung, dass die ökonomische Entwicklung und die Not Einfluss auf nicht so sehr auf die Künstler, aber auf die Form, wie Kunst vermittelt werden kann, ausüben wird. Es ist sehr schwer, etwas vorauszusehen. Ich bin kein Freund der Prognostik, weil ich weiß, man ist immer falsch mit der Prognostik, fast immer falsch. Auch die Experten sind falsch, man sieht es an den Wahlen. Was passiert, ist natürlich etwas, was wir alle erleben in den Medien. Es ist so groß die Angst, dass die Zuschauer und Zuhörer und Leser vielleicht unzufrieden sind. Es ist so groß, dass die Verantwortlichen viel tiefer gehen, als sie brauchten. Ich habe immer behauptet, dass die Veranstalter fähig sind, weniger intelligent als das Publikum zu sein. Fähig, nicht, dass sie sind, sondern sie sind fähig, etwas schwachsinniger zu reagieren. Das ist meine Angst. Meine Angst ist, dass diese Unterhaltungsideologie ins Bodenlose gehen kann. Verdummung kennt keine Grenzen. Intelligenz kennt ihre Grenzen. Verdummt nicht. Und das hat mit Kunst insofern zu tun, weil, siehe da, große Kunst, auch der Vergangenheit, gerade der Vergangenheit, hatte immer wieder reflektierte die Wirklichkeit der Zeit und es hatte durch die Subjektivität der Künstler in die Kunstwerke und in die Musikwerke waren Pamphlete der Subjektivität, der innere Freiheit. Ich erlaube es mir, so zu formulieren. Ich erlaube es mir, so zu komponieren. Das ist das Wunderbare an der Kunst. Und diese innere Freiheit ist kritisch. Es kann nicht konsumiert werden durch Leute, die versuchen, partout Zustimmung zu finden bei den unbekannten Kunden.